Ja, jetzt spreche ich mit Frau Dr. Silke van Dijk von der Uni Jena. Sie haben sich unter verschiedenen Blickwinkeln und mit verschiedenen analytischen Werkzeugen dem im Moment sehr populären Populismusbegriff angenähert. Wie kann man den Begriff, der ja sehr vielgestaltig ist, wissenschaftlich zu fassen kriegen? Geht das?
Ja, das ist echt eine schwierige Frage. Ich glaube, man muss vielleicht einmal vorwegschicken, dass es im politischen oder im alltäglichen Gebrauch insofern eine problematische Verwendung häufig gibt, weil es immer so erscheint, als sei so Rechtspopulismus die etwas weniger schlimme kleine Schwester von Rechtsextremismus. Ne? Dass da immer so mitklingt, okay, das ist jetzt irgendwie nicht ganz so schlimm oder so. Ne? Und das wäre, glaube ich, in ganz vielerlei Hinsicht eine problematische Lesart und so wird es häufig verwendet. Ich glaube schon, dass in dem Konzept trotzdem was drinsteckt, was analytisch hilft, nämlich die Gegenüberstellung von so einem Elite-Volk in Anführungsstrichen beziehungsweise Elite-Bevölkerungsdualismus, der, glaube ich, sehr kennzeichnend ist und in dieser Polarität schon durchaus in einer ganzen Reihe von rechten Bewegungen gerade zu finden ist.
Die politischen Strategien, die man meistens als Populismus bezeichnet, sind ja auch international doch sehr unterschiedlich. Also man kann da auch nach Kontinenten durchaus unterscheiden oder nach Nordeuropa und Südeuropa. Meine vereinfachte Vorstellung von Populismus ist, dass die Strategien häufig mit sowas wie so eine Art Wirtschaftspatriotismus einhergehen, also dem Gefühl, dass die Zielgruppe der populistischen Strategie empfänglich ist für eine etwas romantisierte Vorstellung von einheimischer Wirtschaft und gleichzeitig der Angst vor Fremden, die da den erarbeiteten Wohlstand gefährden. Dann.
Ich glaube, was man grundsätzlich sagen kann, ist erstmal, dass es stimmt, dass es total viele Facetten gibt und deswegen finde ich schon, dass was dran ist, was einige Theoretiker stark gemacht haben, die sich mit Populismus beschäftigt haben, zu sagen, das ist eher eine dünne Ideologie. Also Populismus kann mit zum Beispiel eher wirtschaftsliberalen Positionen einhergehen, kann aber, das sehen wir in den Länderunterschieden, auch mit so einer nationalsozialen Politik einhergehen. Da gibt es durchaus Unterschiede. Ich glaube, was tatsächlich sich immer wieder findet, ist genau diese, was wir jetzt mit Wirtschaftspatriotismus beschrieben haben, die Fokussierung quasi so auf die Nation oder auf so eine Volkskomponente und dass darin dann aber quasi dieses Volk einer Elite, die irgendwie korrupt ist, häufig dann ja noch als kosmopolitisch identifiziert wird und dem gegenübersteht. Und ich glaube, was in der Konstellation total wichtig ist, dass man eben nicht nur diese bipolare Struktur hat, die man daran sieht, dass ganz viele rechte Kräfte ja zum Beispiel sehr gerne auch sozusagen in der Nazi-Terminologie von Systemparteien sprechen oder sich außerhalb des Systems sehen, ne? Oder sozusagen das Establishment und die etablierten Kräfte eingreifen. Und diese bipolare Struktur ist aber eigentlich eine dreiseitige Struktur, weil es dann immer noch die Abgrenzung quasi gegen andere, gegen vermeintliche Fremde, also quasi rassistische Komponente der Konstruktion eines Unten. Also es gibt irgendwie so etwas wie ein konstruiertes Volk, dem häufig dann von rechten Kräften sowas wie so ein Volkswille unterstellt wird, der quasi nicht repräsentiert wird im gegenwärtigen System. Und ich würde sagen, diese Grundfigur, die finden wir schon bei ziemlich vielen. Also auch wenn man sich zum Beispiel die Antrittsrede von Donald Trump anhört, dann sagt er, heute ist ein besonderer Tag, heute wechselt nicht die Regierung, heute wird die Macht an das Volk zurückgegeben, der Volkswille regiert und er sozusagen als Inkarnation des Volkswillens. Ich glaube, das ist sehr, sehr paradigmatisch.
Das wird ja immer in diesen Begriffen verhandelt. Also es scheint einen Rechtspopulismus zu geben und einen Linkspopulismus möglicherweise. Aber gibt es auch einen Populismus der Mitte, also aus der gesellschaftlichen Mitte, was auch immer das ist, hört man ja auch eine populäre und vereinfachte Erzählung, was dieser Wohlstand ist und was diese Fremden sind sozusagen.
Also ich würde sagen, es kann, also ich würde, wäre zurückhaltend mit einem Populismus der Mitte, auch aus dem Grund, weil ich finde, für Populismus ist nicht kennzeichnend, ob Positionen populär oder einfach kommuniziert sind. Und ich würde sagen, was auch immer wir jetzt genau als gesellschaftliche Mitte fassen, oder man könnte vielleicht umgekehrt eher fragen, gibt es sowas wie einen liberalen Populismus? Und da würde ich sagen, nein, es gibt eine total problematische liberale Politik, auf die Populismus häufig auch eine Reaktion ist. Und man könnte sagen, dass liberale Politik in vergleichbarer, aber dann doch ganz anderer Weise ähnlich antipluralistisch ist, wie es der Rechtspopulismus ist. Nämlich da ist es dann nicht quasi ein vermeintlicher Volkswille, aus dem abzuleiten ist, was die richtige Politik ist. Hier ist eben die Marktdoktrin, aus der heraus eine Alternativlosigkeit konstruiert geführt wird und dass das ist ja auch eine Politik sozusagen der Technokratie, der Sachzwanglogik, die ganz stark, zunächst ja auch starken linken Protest hervorgebracht hat, zum Beispiel in den Occupy-Bewegungen, aber tatsächlich auch Politik von rechts, die so problematisch sie ist, an einem Punkt natürlich einen richtigen Punkt hat, wenn sie sagen, dass die da oben lügen, wenn sie sagen, es gibt keine Alternative. Nun ist die Alternative der Rechten eine total falsche und zu verurteilende. Aber diese Kritik an der vermeintlichen Alternativlosigkeit liberaler Politik, das ist darin natürlich ein zentrales Moment. Deswegen würde ich sagen, man muss sozusagen diese liberale Hegemonie oder dieses liberale Regieren im vermeintlichen Sachzwang kritisieren. Aber ich glaube, dass dafür der Populismusvorwurf nicht der richtige Begriff ist oder das Problem nicht richtig trifft.
Ja, es wirft ja so ein bisschen die Frage auf, was der Populismus eben mit dem Neoliberalismus möglicherweise zu tun hat. Wie denken Sie darüber?
Das ist wahrscheinlich sogar die komplexeste Frage, ne? Also zum einen finde ich, was ich eben schon meinte, kann man sehen, dass populistische Akteure auf der wirtschafts- und sozialpolitischen Bandbreite relativ heterogen aufgestellt sind. Dass wir Akteure haben, wie wir es mit der FPÖ in Österreich lange gesehen haben, mit den Hauptflügeln auch in der AfD, die eher sozusagen sehr stark liberal orientiert sind, also wirtschaftsliberal aufgestellt sind. Wir finden aber auch Beispiele, das wäre eher in Polen zu sehen, aber auch in Frankreich, wo Perspektiven einer nationalsozialen Politik stärker sind. Ich glaube, was man grundsätzlich sagen kann, ist, dass es eine Politik ist, die auch in der Diktion von dem Donald Trump immer vermeintlich Neoliberalismus kritisiert und nichtsdestotrotz, das sieht man an Trumps Politik am besten, dann zwar eine protektionistische Politik fährt, die sozusagen vermeintlich Neoliberalismus kritisch klingt und dann ja immer so auch in der Diktion den kleinen Leuten helfen soll, aber wenn man sich die Steuerpolitik anguckt, man sieht, weiterhin werden die oberen Einkommensklassen entlastet, ne? Also diese Parallelität, würde ich sagen, ist ja auf jeden Fall zu beobachten. Aber ich glaube, es ist schwer nur zu sagen, sind populistische Parteien per se anti- oder pro-neoliberal? Ich glaube, so einfach ist es nicht zu sagen. Was man sagen kann, sie machen ein radikal regressives Angebot als Lösung quasi für Krisen im Neoliberalismus, denn sie versprechen quasi den vermeintlichen kleinen Leuten, die häufig dann die Autochtonen, also nicht Eingewanderten, häufig gerne auch noch Weißen und Männer sind, sie versprechen bestimmten Bevölkerungsgruppen, sie quasi qua ständischem Schutz vor den Unwägbarkeiten der Marktgesellschaft zu schützen, indem man zum Beispiel sich die Konkurrenz auf dem Arbeitsmarkt durch Eingewanderte festhält, indem man findet, Frauen müssten jetzt nicht unbedingt um Führungspositionen konkurrieren und so weiter. Ne? Ich würde sagen, das ist so ein regressives Angebot der Rechten, zu sagen, wir geben euch was als Schutz gegen die Verwerfung des Neoliberalismus.
Ja, dabei ist ja auch ein häufiges Motiv und sozusagen Schreckgespenst die sogenannte linke Identitätspolitik, also die Vorstellung, dass den Rechten von Minderheiten größere Bedeutung zugemessen wird als dem Wohlergehen einer imaginären Mehrheitsgesellschaft, Volk oder was auch immer das dann ist. Aber eigentlich existiert denn diese Mehrheit überhaupt so? Sind nicht die sozial Benachteiligten schon eine äußerst vielgestaltige soziale Gruppe?
Absolut. Ich glaube überhaupt, dass dieses Verhältnis Mehrheiten-Minderheiten super zentral ist für die aktuellen Auseinandersetzungen mit rechten und rechtspopulistischen Kräften. Denn es wird ja genau immer sowas behauptet. Ne? Es gibt so etwas wie einen Mehrheitswillen, der nicht zum Ausdruck kommt, weil er, und so ja auch immer die Idee, durch irgendwie diese oft als kosmopolitisch identifizierten Eliten, die sich dann mit den Minderheiten verschwistern, irgendwie unterlaufen wird. Und ich finde, man sieht schon auf ganz vielen Ebenen, dass es hier quasi A, nicht um eine quantitative Frage geht, denn wenn man die ganzen Gruppen zusammenzählt, die vermeintliche Minderheiten sind, unter denen auch immer die Frauen auftauchen, und wenn man zu den Frauen jetzt eben noch alle zugewanderten Männer, alle Schwulen und alle Menschen mit Behinderungen und so weiter zählt, dann ist man natürlich rein zahlenmäßig bei einer Mehrheit der Bevölkerung. Das heißt, hier geht es um Fragen qualitativer Hegemonie und nicht darum, wer zahlenmäßig mehr sind. Ich glaube, das ist eine ganz zentrale Frage. Und ich finde, man sieht hier ein ganz zentrales Moment populistischer Politik, und das ist mir auch nochmal wichtig zu betonen, weil es immer wieder auch von linker Seite die Stimmen gibt, dass Populismus, egal welcher Couleur, erstmal gut für die Demokratie ist, weil er mehr Positionen in den demokratischen Wettbewerb gäbe, weil er Leuten sozusagen eine Stimme geben würde, die sich vorher nicht beteiligt hätten, weil er eben zum Beispiel sensibel für Mehrheitswünsche machen würde, die sonst nicht repräsentiert sind. Ich halte das für eine ganz problematische Position, weil die Fokussierung auf Mehrheitsorientierung oder Mehrheitsentscheidung so eine Verengung des Demokratiekonzeptes ist, dass damit nämlich alle Fragen des Minderheitenschutzes, der Antidiskriminierung rausfallen. Das ist, glaube ich, daran erstmal, in der Hinsicht würde ich sagen, kann rechtspopulistische Politik nichts Demokratieförderndes haben, weil sie genau die Pluralität und den Schutz solcher Positionen angreifen will. Eine zweite Sache ist, glaube ich, da wird halt quasi, da wird um Hegemonie gerungen. Ne? Und das Problem ist, dass mit Identitätspolitik wird alles bezeichnet, was quasi so die klassischen kleinen Leute, in Anführungsstrichen, die immer wieder angeführt werden, die sich dann häufig dann doch als vor allem weiße, gesunde, heterosexuelle Männer erweisen, die von den Minderheiteninteressen bedroht werden. All das wird dann immer unter dieser Chiffre Identitätspolitik zusammengefasst und damit wird einfach auch eine völlig heterogene Politik von Bürgerrechtsbewegungen, feministischen Kämpfen in einen Topf geworfen. Und was ich wirklich problematisch in der aktuellen Debatte finde, dass wir sehr stark auch auf progressiver und auch auf linker Seite ebenfalls so einen Bashing linker Identitätspolitik finden, die plötzlich so als ursächlich identifiziert wird für das Erstarken der Rechten. Und dass hier aus meiner Sicht in Zeiten, wo es eigentlich darum gehen müsste, diese sexistischen und rassistischen Angriffe quasi gemeinsam entgegenzutreten, wir zunehmend auch Kontroversen innerhalb der Linken beobachten, wo plötzlich diese Kämpfe dafür verantwortlich sein sollen, dass die Mehrheitsbevölkerung irgendwie aus dem Blick geraten ist. Und das halte ich für eine sehr, sehr problematische Diskussion.
Sie haben sich in einem Aufsatz vor kurzem für einen rebellischen Universalismus ausgesprochen. Was verstehen Sie darunter unter rebellischen Universalismus?
Darunter verstehe ich, mir geht es darum, mit diesem Begriff darauf hinzuweisen, dass ganz viele der sozialen Bewegungen, die eben erwähnte Bürgerrechtsbewegung, die Schwulen- und Lesbenbewegung, die feministischen Bewegungen, dass das Bewegungen waren, denen es in ihren Anfängen und in ihren starken Phasen nicht darum ging, irgendwelche Sonderrechte zu bekommen oder was ja oft vorgeworfen wird, dass es denen darum ging, zu spalten oder irgendwie Nischen für ihre Identitäten zu finden, sondern dass wir sehen, dass es Bewegungen gab, die gesagt haben, dass das, was immer als allgemein und universal behauptet wird, in der Regel eigentlich die Position weißer Männer ist. Deswegen möchte ich darauf hinweisen, dass das, was heute von so vielen als Identitätspolitik oder Separatismus oder subjektive Verengung beschimpft und kritisiert wird, dass das historisch und auch in der Gegenwart durchaus Bewegungen sind, die dafür gekämpft haben, deswegen rebellischer Universalismus, dass Universalismus wirklich universal ist. Und nicht nur die behauptete Universalität gesellschaftlich herrschender Positionen. Das heißt, Feministinnen haben gesagt, ihr sagt Mensch, aber ihr meint Mann. Und das ist rebellischer Universalismus, zu sagen, wir wollen, dass wir wirklich Mensch meinen. Und dass Mensch dann Männer, Frauen, Menschen unterschiedlichster Zuordnung und Geschlechter und so weiter umfasst. Und mir ging es mit dem Begriff darum zu sagen, also quasi wegzuführen von dieser Diskreditierung, die wollen immer nur so ihr eigenes Süppchen zu kochen, zu sagen, nein, das Problem liegt auf Seiten derjenigen, die behaupten, für die Allgemeinheit, für das Universale zu sprechen, darin aber eigentlich nur eine partikulare, mächtige Position von bestimmten Bevölkerungsgruppen vertreten.